Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön, bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Kelsey Dennert. Kelsey Dennert ist Autorin, Mentorin und freie Medienschaffende. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, liebe Kelsey.
Hallo Ellen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Wir haben uns ja schon per Instagram immer wieder angenähert und ich freue mich sehr, wenn ich mit dir heute live sprechen darf. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht und wir haben ja schon ein bisschen so vorgesprochen, worüber wir reden möchten. Und ich glaube, was mich an deinen Texten so jedes Mal berührt und mir irgendwie Perspektiven eröffnet, ist deine Perspektive zu verstehen und dann auch meine Privilegien reflektieren zu können. Und ich finde auch die Art und Weise, wie kluge Analysen du schaffst in deinen Texten, finde ich sehr bewundernswert. Und ich freue mich sehr, dass wir heute vor allem über Klassismus, deine Armutserfahrungen sprechen können, über die Vereinbarkeit und gerne auch über deine Arbeit als Mentorin. Zu Beginn würde ich gerne mit einer steilen These von dir anfangen. Du hast mal geschrieben, ich zitiere aus einem Instagram-Post: die meisten Akademikerinnenpaare mit zwei gut bezahlten Vollzeitjobs haben kein Vereinbarkeitsproblem, sondern ein Erwartungsmanagement-Problem. Tell us more. Wie hast du das gemeint?
Ja, das ist so eine Aussage, die holt mich auch immer wieder ein. Ich stehe da aber bis heute zu. Es geht mir im Grunde tatsächlich so ein bisschen um diese Erwartungshaltung, die ich halt immer mehr wahrnehme, dass Leute halt an das Kinderkriegen so rangehen, als ob sie quasi die Kinder kriegen können. Und dann geht aber einfach alles bislang weiter wie bisher. Also das ist tatsächlich quasi diese Erwartungshaltung ist, ich bekomme das Kind und dann ist das Kind da, dann habe ich vielleicht meine 12, 14, vielleicht 24 Monate Elternzeit, in denen ich das Kinderkriegen so ein bisschen genieße. Und danach geht das Leben aber halt quasi genauso weiter, wie wenn ich ein kinderloser Single wäre, nur dass da halt irgendwie ein oder zwei Menschen mehr in meinem Haus wohnen. Und das ist halt ja eine Rechnung, die nicht aufgeht. also so diese Erwartungshaltung, dass ich tatsächlich meine Familie um ein oder zwei Personen erweitern kann und gleichzeitig aber eben das Leben führen kann, das kinderlose Singles-Leben, in dem sie halt tatsächlich ja quasi nur dafür Verantwortung tragen müssen, morgens rechtzeitig zur Arbeit aus dem Haus zu kommen und irgendwann abends wieder nach Hause zu kommen und quasi alles, was dazwischen stattfindet, im Grunde ja niemand anderem überlassen zu müssen, weil nichts weiter stattfindet, das geht ja so nicht auf. Sondern auch diese Kinder sind ja am Ende des Tages Menschen, die in irgendeiner Form stattfinden und die halt ja nicht für sich selber stattfinden können ganz lange, sondern die ja darauf angewiesen sind, Kindsein ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass da jemand ist, der sich um dich kümmert. Und wenn ich aber mit dieser Erwartungshaltung komme, ich gehe weiterhin irgendwie 40 Stunden Vollzeit arbeiten, die ja in der Realität auch dann eher 45 bis 50 Stunden sind, wenn wir mal alle ganz ehrlich mit uns selber sind, irgendwer verliert in der Rechnung halt. Und ich habe aber so das Gefühl, dass diese Tatsache, dass irgendjemand in dieser Rechnung zwangsläufig verlieren muss, dass das irgendwas ist, was wir nicht ausreichend genug diskutieren.
Ich glaube, es besteht auch so ein bisschen, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich schwanger wurde und die Zeit davor. Es gibt ja so dieses Narrativ, es ist alles eine Frage von Organisation.
Ja.
Kennst du das?
Ja, es ist so ein bisschen diese, das ist das, was immer alle so schön sagen, du kannst das alles schaffen, wenn du nur willst. So, das ist genau so dieses Herangehensweise zu sagen, wenn ich gut genug organisiert bin und wenn ich einen Terminplaner habe, den ich gut und zuverlässig ausfülle, dann passt das irgendwie vorne und hinten schon. Aber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat das die letzten 7 Jahre nicht so wahnsinnig gut funktioniert.
Total. Magst du vielleicht kurz so von deiner Familienkonstellation erzählen?
Mache ich total gerne. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, Ellen, weil bei dir, wenn du sprichst, sehe ich unten in der Soundspur die Ausschläge. Bei mir sind aber keine Ausschläge da. Jetzt weiß ich nicht, ob er tatsächlich die Tonspur mitschneidet oder nicht.
Ich sehe die Ausschläge. Bei mir sieht alles gut aus.
Ach gut, okay.
Also, dass du das sagst. Also bei mir sieht das tipptopp aus.
Super, dann sieht es nur bei mir so aus. Also meine Familienkonstellation sieht folgendermaßen aus. Ich bin halt verheiratet, relativ lange schon für mein Alter. Ich meine, ich bin 32 und bin jetzt dieses Jahr, oh Gott, 14 Jahre. 14 Jahre verheiratet, jetzt musste ich kurz nachrechnen. Und wir haben 2 Kinder. Der Große wird 7 im September und die Kleine ist jetzt gerade 5 geworden. Und was ich in dem Kontext immer noch ganz relevant finde, wenn wir eben über auch Vereinbarkeit sprechen, über unsere Kernfamilie drüber hinaus ist da aber auch nicht wahnsinnig viel mehr Familie. Also mein Mann hat Geschwister, davon wohnt zwei von dreien wohnen hier nicht. Und es gibt ansonsten halt nur noch meine Schwiegermutter. Also wir haben halt quasi nicht so das, was ja alle so ein bisschen als das Ideal definieren von 2 Großelternpaaren, sondern wir haben halt genau eine Oma, die mit einspringen kann.
Die springt ab und zu ein. Und wie teilt ihr euch auf? Arbeitet ihr beide Teilzeit?
Also wir arbeiten tatsächlich beide Teilzeit. Also als der Große zur Welt kam, war mein Mann wieder in Ausbildung. Da hat er damals eine Berufsausbildung neu angefangen gehabt. Aber auch da war es zum Beispiel so, dass er die ersten 3 Monate dann in Elternteilzeit gegangen ist. Und das war eigentlich für uns auch immer der Anspruch, dass wir gesagt haben, solange die Kinder klein sind, und klein haben wir dann so sukzessive immer wieder erweitert, so dass wir sagen, okay, also zumindest bis dann auch die Kleine so in der 2. oder 3. Klasse angekommen ist, arbeiten wir beide Teilzeit. Weil wir gesagt haben, so dieses klassische, einer arbeitet Vollzeit, der andere Teilzeit, funktioniert für uns einfach nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also es war zu Anfang einfach eine Mentalitätsfrage, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, aber da bin ich halt einfach nicht für zu haben so. Und nach meiner Krebserkrankung ist das einfach auch eine Ressourcenfrage. Dass ich halt sage, wenn ich halt jetzt irgendwie 50 oder 75% arbeite und aber Vollzeit für Care verantwortlich bin, das packe ich einfach von meinen Ressourcen her nicht. So, und dementsprechend ist das tatsächlich ein Arrangement, das einfach auch geblieben ist über die Jahre.
Wann war die Krebserkrankung?
2018. Ich habe die Diagnose, also die stehende Diagnose bekommen, da war meine jüngste, also die jüngere von beiden, 5 Monate alt. Also ich bin erste Mal im Krankenhaus gewesen, da war sie 10 Wochen.
Und da warst du berufstätig oder warst du dann?
Genau, ich war selbstständig. Ich habe mich ja selbstständig gemacht, schon in der Schwangerschaft mit dem Großen. Aus der Not geboren. Das war so ein klassisches Ding von, ich habe gekündigt, wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich schwanger bin. Ja, und als ich dann auf Jobsuche war, wurde die Babykugel so schnell so groß, dass ich keinen Job gefunden habe. Also war die Selbstständigkeit quasi einfach auch so das, was sein musste, um den Lebensunterhalt halt irgendwie reinzukriegen, weil mein Mann zu dem Zeitpunkt halt in Ausbildung war.
Das höre ich auch von vielen, also ich habe das ja ähnlich gemacht. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, als ich Mutter wurde. Mit einerseits, weil ich das im Berufsleben, in der Wirtschaft sehr klar vorgelebt bekam, dass Mütter höchstens eine Assistentin sind. Und ich war auch diejenige, die so diese Kultur geprägt hat. Also als ich noch keine Kinder hatte, wenn eine Mutter nicht zur Arbeit erschien, weil sie ein krankes Kind hatte, so ein bisschen Augen verdrehen und Nase rümpfen. Und ich habe da mitgemacht. Das war wie so klar. Und als ich dann schwanger war, wusste ich, da will ich nicht mehr hin. Und ja, ich hatte natürlich auch das Privileg, dass mein Mann sehr viel verdient hat, genug für uns beide, und ich konnte dann noch mein Studium fertig machen und dachte so, ja, mit der Selbstständigkeit wird das schon toll. Bin dann aber auch irgendwann auf die Welt gekommen. Und ich höre das jetzt auch von vielen aus der Community, dass so diese Vorstellung, aha, Selbstständigkeit ist die Lösung. Wie siehst du das?
Also ich bin also ja quasi
die Lösung für berufstätige Eltern.
Einfach. Ich bin ja quasi dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, als ich schwanger war, bin ich ja quasi so direkt in diese damals waren es noch die Mompreneurs, ne, so diese Mompreneur-Bubble so reingewachsen. Und ich habe irgendwie von Anfang an gedacht, Moment, irgendeine Rechnung geht hier nicht auf. Also weil ja, natürlich habe ich als Selbstständige viel mehr Freiheiten in meiner Arbeitszeitgestaltung im Zweifel. Und das passiert, also das trifft ja auch nicht unbedingt zwangsläufig auf alle Selbstständigen zu. Aber ich habe halt im Gegensatz zu Angestellten keine Sozialversicherung, die mir da an der Stelle so ein bisschen den Hintern rettet, wenn das Kind krank ist, ne? Ich habe halt tatsächlich dann quasi den direkten Nachteil, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich halt auch kein Geld. Das heißt, natürlich macht es die Organisation der Vereinbarkeitsstruktur vielleicht an mancher Stelle einfacher. Aber ich halte die Selbstständigkeit nicht für den heiligen Gral, was das Thema Vereinbarkeit betrifft. Zumal wir hier ja auch davon sprechen müssen, von welcher Selbstständigkeit reden wir.
Natürlich.
Ich als Solo-Selbstständige, die halt ja jahrelang als Freitexterin gearbeitet hat jetzt, ich brauche halt nur mich und meinen Laptop und kann im Grunde von überall arbeiten. Ja, die selbstständige Handwerksmeisterin, die im Zweifel zwar einen Betrieb und Angestellte hat, die kann halt nicht einfach Montagmorgen beschließen, ach Mensch, das Kind sieht nicht so gut aus, wir machen heute mal einen freien Tag. Sondern die muss halt in der Werkstatt im Zweifelsfall zugegen sein, wenn sie beispielsweise die einzige Meisterin ist. Also, ne, sind ja auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, von denen wir halt da sprechen. Und da, glaube ich, machen wir uns ein Stück weit selber was vor, wenn wir behaupten, dass Selbstständigkeit quasi so die Lösung für berufstätige Eltern ist.
Du hast den Begriff Mompreneur, hast du, glaube ich, gesagt, die sogenannte, schwingt da ein bisschen was mit, was du uns mitteilen willst? Was sind deine Gefühle zu dem Wort Mompreneur?
Also ich glaube ehrlicherweise, dass Mompreneur am Ende auch so ein Label ist. Also zum einen, ich kenne nicht einen einzigen Dadpreneur, ne? Also müssen wir uns mal ganz kurz drüber unterhalten, dass das halt auch wieder so ein Ding ist, was im Grunde wieder nur für Mütter gelabelt wird. Väter sind halt selbstständig und Vater. Mütter sind Mompreneurs, also wo du halt merkst, da wird dann gleich so diese ganze Mutterschaft wie zum identitätsgebenden Faktor, den ich halt sowieso irgendwie, also finde ich sowieso schwierig, so, weil ich bin halt mehr als meine Mutterschaft. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass das am Ende des Tages ein Stück weit so ein Auswuchs des Coaching-Businesses ist, dass man da einfach mit diesem Mompreneur-Ding entdeckt hat, es gibt halt Mütter, die haben akut Not damit, ihre Berufstätigkeit und ihre Elternschaft zu vereinbaren. Ich meine, ne, wir alle leben in 2023, wir wissen, wie es ist. Und es hat halt irgendjemanden gegeben, der festgestellt hat, man kann im Grunde aber auch gut Geld damit verdienen, Müttern tatsächlich quasi mit Vereinbarkeitstipps noch und nöcher die Selbstständigkeit dann schmackhaft zu machen und sie dann aber durch ein Coaching-Programm und noch ein Coaching-Programm und noch ein Coaching-Programm zu schleusen. Weil die eigentlichen Schwierigkeiten, die löst du halt nicht für dich zu Hause am Schreibtisch, sondern das sind halt die strukturellen Bedingungen. So, aber solange du den Leuten halt dieses Label Mompreneur gut verkaufen kannst, kannst du ihnen halt auch gut vormachen, dass wenn sie nur dein Coaching kaufen, sie am Ende des Tages quasi die Antworten auf alles haben. Das sind so meine Gefühle dazu.
Ja. Also das heißt, ein strukturelles Problem individuell lösen.
Ja, genau
ein
das.
Ein Versprechen. Was schwierig ist, und du zeigst ja auch die strukturellen quasi Probleme und Spots auch sehr schön auf mit deiner Denkarbeit und deinen Texten. Ich glaube, was mir persönlich manchmal fällt, ist so die ein bisschen differenziertere Herangehensweise. Also das sehr oft wird ein bisschen wie so davon gesprochen, die Strukturen sind kacke, also muss dein Leben per se scheiße sein. Also so blöd gesagt, ich finde, als Individuen können wir dennoch einiges bewirken in unserem Circle of Influence. Ich glaube, da fällt mir oft, gerade auf Instagram, wenn die Leute vielleicht sehr oberflächliche Inhalte aufnehmen. Wie siehst du das?
Du rennst dabei...
Also ich will nicht sagen, dass die Struktur... natürlich gibt's da unglaublich viel zu tun, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das mich und auch viele von meinen Leserinnen, die mir dann so zurückschreiben, ja, aber was dann, so ein bisschen in eine sehr passive Rolle. Ja.
Du rennst aber mir offene Türen ein, weil ich denke da tatsächlich, glaube ich, jetzt bestimmt die letzten 3 Monate regelmäßig drüber nach, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass die Art und Weise, wie wir Mutterschaft und Vereinbarkeit auf Instagram verhandeln, im Grunde nichts anderes ist als eine erlernte Hilflosigkeit. Wir hängen uns so sehr daran auf, wie schlecht und wie schlimm die Struktur ist und hängen uns so sehr an all dem auf, was wir nicht können und was nicht geht, dass wir mittlerweile kaum noch darüber sprechen, was geht denn. Und da komme ich dann nämlich zu meinem Signature-Satz zurück mit dem Erwartungsmanagement-Problem. Gerade die großen Momfluencerinnen, wenn du die mal anguckst, wenn du dir ihre sozioökonomischen Hintergründe mal anguckst, das sind in der Regel alles Paare, die halt tatsächlich quasi das 50-50-Modell oder dieses beide Teilzeitmodell verhältnismäßig easy umsetzen könnten, die tatsächlich Beispiel dafür sein könnten, wie das denn funktionieren kann, wenn er entscheidet, er arbeitet nur Teilzeit. Stattdessen verdienen sie ihren Lebensunterhalt im Grunde aber damit, dass sie permanent wiederholen, wie schwierig das mit der Vereinbarkeit doch ist und wie schlecht und furchtbar Mütter in Deutschland oder im Dachraum halt dastehen. Ich mache mich gerade bei vielen Kolleginnen furchtbar unbeliebt mit diesem Satz, aber es ist halt das, was mir seit Monaten auffällt, dass wir halt im Grunde permanent wiederholen, was alles nicht geht und dadurch so eine erlernte Hilflosigkeit uns angeeignet haben, die uns tatsächlich ja nicht nur nicht voranbringt, sondern die für viele Frauen, und das ist das, was ich halt beispielsweise im persönlichen Austausch mit meiner Community erlebe, ihre Situation vor Ort subjektiv sogar noch schlechter macht. Weil sie dann nämlich irgendwann aufhören zu sehen, was denn im Rahmen ihres eigenen Einflussbereichs halt geht, sondern sie permanent das Gefühl haben, sie sind doch sowieso irgendwie nur die Blödfrau vom Dienst, so. Da werden dann tatsächlich wirklich so Episoden aus dem Familienalltag, die wir alle kennen, plötzlich so krass mit Bedeutung aufgeladen, weil man sich vorher eine halbe Stunde lang bei Instagram permanent damit beschallen lassen hat, wie schlecht es einem doch eigentlich geht, dass die eigene Hilflosigkeit sich quasi tatsächlich potenziert. Und ich finde das super, super schwierig, was da gerade passiert.
Ich liebe den Begriff erlernte Hilflosigkeit. Wir machen gleich weiter, vertiefter. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich muss ganz kurz meinen eigenen Circle of Influence ausweiten und eine kurze Werbeeinsprache machen. Wie ihr wisst, sprechen wir gerade über Privilegien, Vereinbarkeit und Feminismus. Das sind Themen, die für mich sehr wichtig sind. Was mir auch wichtig ist, dass ihr weiterhin Zugang zu diesen Inhalten habt, und zwar ohne Paywalls und Werbeunterbrechungen. Und um dies zu ermöglichen, brauche ich eure Abos. Deshalb, hast du schon ein Abo? Oder noch vergessen? Now is your chance. Geh bitte auf login.chemamapool.com und wähle deinen Beitrag aus. Vielen Dank. Erlernte Hilflosigkeit, ist das ein Wort, das du erfunden hast? Weil ich liebe es. Also bitte ein Buch damit.
Ich glaube, erlernte Hilflosigkeit ist, glaube ich, tatsächlich ein Konzept, das aus der Psychologie kommt. Also das tatsächlich eigentlich genau das beschreibt, dass man halt sich quasi ein gewisses Set an Mustern und Strategien angeeignet hat, die einen selber quasi permanent in dieser, also ich finde das Wort Opferrolle so blöd, aber ne, in Anführungszeichen Opferrolle hält. Dass man sich halt im Grunde so ein bisschen ein Stück weit eingerichtet hat in diesem Status von, ich komme hier eh nicht weg. Mhm. Und das heißt, das kommt nicht von mir, sondern das ist tatsächlich ein Begriff, mit dem Fachleute halt eben einfach auch arbeiten. Mhm. Und der lässt sich natürlich auch nur bedingt umlegen auf das, was wir bei Instagram da tun. Aber ich finde, es kommt dem halt sehr nah. Mhm,
total. Arbeitest du als Mentorin damit?
Tatsächlich ist das was, was ich mit meinen Mentees eigentlich immer relativ zu Anfang auch bespreche. Mhm. Also ne, ich mentore da ja tatsächlich fast ausschließlich Frauen, die tatsächlich solo-selbstständig sind. Mhm. Also das ist ja so meine primäre Zielgruppe, wobei das auch nicht mehr ausschließlich der Fall ist. Und wir schauen eigentlich tatsächlich immer zuerst dahin, wo sind die eigenen Ressourcen? Wo kannst du für dich die Strukturen tatsächlich so anpassen, dass du gut zurechtkommst? Was sind so die Tricks und Kniffe, die für dich ganz individuell funktionieren? Und wo kannst du im Zweifelsfall die Grenzen des Systems halt auch ein Stück weit umgehen? Mhm. So. Und wenn es dann am Ende des Tages tatsächlich wirklich nur die Frage danach ist, muss ich zwangsläufig so viel Geld verdienen, dass ich mir das zweite Auto leisten kann? Oder stelle ich dann im Zweifelsfall nicht auch fest, ich bin auch mit einem Auto in der Familie relativ zufrieden, weil es gut machbar ist. Und dieses höher, schneller, weiter, das mir von überall suggeriert wird, ist eigentlich gar nicht mein Ziel, sondern das ist das Ziel, das andere mir vorgeben. Weil das ist nämlich, glaube ich, so das, wo wir dann wieder bei der Sache mit dem Vereinbarkeitsproblem und dem Erwartungsmanagementproblem sind. Der Status, auf dem wir versuchen, Vereinbarkeit zu erreichen, ist verdammt hoch. Mhm. Wir führen diese Diskussionen um Vereinbarkeit in der Regel nicht im Sinne von, kriege ich am Ende des Tages das Essen auf den Tisch? Sondern es geht bei den meisten tatsächlich darum, dass sie sagen, ich will nicht auf Luxusgegenstand XY verzichten. Ich will nicht darauf verzichten, zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Ich will nicht darauf verzichten, den nächsten Step auf der Karriereleiter zu erreichen. Das ist das, was ich in der Insta-Story, aus der du das zitiert hast, auch noch gesagt habe. Wir sprechen nicht mit der Krankenschwester im Schichtdienst, die tatsächlich mit ihrem Gehalt gerade so am Ende des Monats noch das warme Essen auf den Tisch kriegt.
Weil die hat echte Vereinbarkeitsprobleme.
Genau. Und die hat aber eben auch nicht die Zeit, sich da in epischer Breite auf Instagram drüber auszulassen. Mhm. Und das ist, finde ich, so eine Sache, wo wir einfach zwischendurch mal so einen Schritt zurück machen müssen und uns mal ganz ehrlich fragen müssen, wenn ich tatsächlich quasi teilweise auch einen gesamten Lebensunterhalt darauf aufbauen kann, mich auf Instagram mit Vereinbarkeitsproblemen zu beschäftigen, geht's mir dann wirklich objektiv betrachtet super schlecht? Oder habe ich in all dem, was diese Struktur hergibt, nicht im Grunde schon den besseren Stand? Und das ist das, was mir fehlt.
Ich finde das wahnsinnig schön, dass du das jetzt so formulieren kannst, weil ich beobachte auch, also was wir brauchen, auch all die vielen Bücher, die unsere Erschöpfung und das Unwohlsein schildern, ich finde es total wichtig, dass wir die Analyse haben und dass wir AutorInnen haben, die unsere Gefühle in Worte und Adjektive fassen können. Weil erst wenn man das irgendwie dann das Wort Mental Load und all die Worte einfach mal lesen kann, kann man für sich auch diese Gefühle einordnen. Ich finde das eine total wichtige Arbeit. Ich finde es auch sehr wichtig einzusehen, dass das nicht ein Erfolg sein wird, ein strukturelles Problem individuell lösen zu können. Das nimmt sehr viel Druck und kann auch Beziehungen entlasten, Beziehung zu sich selber, zum Partner, zu wem auch immer. Und gleichzeitig fällt mir aber eben dieser Gedanke, dieses Mindset, okay, und was kann aber doch ich? Weil bis die Politik sich ändert, wird es noch dauern. Und ich finde diese erlernte Hilflosigkeit, finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Wort. Weil ich glaube, das ist auch etwas, das ich auch bei, jetzt nicht direkt bei meiner Mutter, aber vielleicht bei älteren Frauen beobachtet habe, als Kind, als junge Frau, dass man sich beklagt hat über das Leben, über den Partner, über alle anderen sind schuld, so ein bisschen blöd gesagt. Und ich habe sehr wenig Empowerment erlebt von Frauen, die gesagt haben, okay, die Umstände sind total blöd und was kann ich jetzt ändern? Und ich merke so ein bisschen eine ähnliche erlernte Hilflosigkeit oft in Gesprächen mit meinen FreundInnen, die auch sehr feministisch sind, die berufstätig sind, die Akademikerinnen sind und die dann eben einsehen, ja eben die Strukturen sind ja so schlimm und wir kommen nicht vorwärts und dann kommt man in dieses Destruktive. Du hast vorhin gesagt, was geht in meinem Einflussbereich? Was sind das für konkrete, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, also einerseits, ich kann meine Erwartungen beeinflussen und mir mal reflektieren, ja, will ich jetzt das Vollzeitjob, weil ich das wirklich brauche oder weil mir das irgendwie das kapitalistische Narrativ oder was auch immer das so eingetrichtert hat. Also Erwartungen, und gibt es noch weitere so Punkte, die du in deinem Mentoring durchgehst aus dem Circle of Influence, aus dem Einflussbereich?
Mein absolutes Highlight sind ja tatsächlich die Auszeiten. Die Auszeiten, von denen auch ja regelmäßig behauptet wird, Mütter könnten die sich nirgendwo nehmen. Weil ich halt einfach sage, ganz ehrlich, also solange der Mensch, mit dem ich da Kinder gekriegt habe, nicht die absolute Vollkatastrophe ist, und dann sollte ich mich sowieso fragen, bin ich in dieser Beziehung noch richtig, kann ich mir auch als Mutter Auszeiten nehmen? Das ist so diese Sache. Ich zum Beispiel fahre mindestens einmal im Jahr für 4 Nächte nach Bayern, was halt von uns aus wirklich das komplett entgegengesetzte Ende von Deutschland ist, zu meiner besten Freundin auf Urlaub. Völlig ohne Rechtfertigung, ohne Geschäftsreise dahinter, ohne alles. Ich fahre da wirklich einfach nur hin, um mit ihr in die Sauna zu gehen, mit ihr gut zu essen, mit ihr Cocktails zu trinken und nichts anderes zu tun. Und immer wenn ich das anspreche, wenn ich sage, was machst du denn für dich? Und wo nimmst du dir denn deine Auszeiten? Höre ich immer, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann zu Hause nicht weg. Das geht nicht. Wenn ich gehe, dann bricht zu Hause alles zusammen. Der Witz ist, Ellen, ich habe das selber gedacht. Bis zu dem Moment, an dem ich tatsächlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von heute auf morgen plötzlich 10 Tage im Krankenhaus lag, als ich einen 10 Wochen alten Säugling zu Hause hatte. Ich war auch davon ausgegangen, ich kann zu Hause nicht weg, das läuft nicht, wie soll denn das funktionieren? Es hat hervorragend funktioniert. Mhm. Und das ist das, was ich glaube, was viele Frauen total unterschätzen. Wenn man tatsächlich den Rest des Systems ein Stück weit mit in Zugzwang bringt und sagt, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt, ich bin jetzt mal 2 Tage nicht da, dann kommt das System auch gut ohne einen selber zurecht. Nur das ist so, da sind wir dann wieder so bei dem, so ein Stück weit bei der Sache mit der Komfortzone, ein Stück weit bei der Sache mit der erlernten Hilflosigkeit. Auch der Rest der Familie verlässt sich ja auch immer drauf, dass Mama das schon macht, wenn Mama das halt auch immer macht. So. Mhm. Und wenn Mama das dann jetzt aber mal plötzlich nicht mehr tut, müssen die ja aber trotzdem auch irgendwie klarkommen. So, und jeder auch nur halbwegs klar denkende Familienvater hat ein Interesse daran, dass seine Kinder nicht verhungern, wenn die Mutter nicht da ist. So, das heißt, er mag es vielleicht nicht so machen, wie ich es mache, aber es geht den Kindern damit nicht schlechter. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch so eine Diskussion, die wir halt einfach viel zu selten führen. Dass unsere eigenen Ansprüche an uns selbst nicht im Zweifelsfall immer auch the way to do sind, wie unsere Partner das an der Stelle machen. So. Und ich sage zu den Frauen immer ganz ehrlich, nimm dir doch lieber freiwillig und geplant ein Wochenende, an dem du dich zu Hause rausnimmst, als dass du früher oder später an die Position kommst, dass du mit einem Burnout von heute auf morgen in die Klinik gehst, ohne dass du das auch nur ansatzweise vorbereiten konntest.
Total. Was ich auch oft beobachte, ist so diese absolute Haltung. Und ich meine, ich habe auch PMS und ich bin auch nicht immer total ausgeglichen und ruhig, aber sehr oft versucht man sich erstmal gar nicht mal zurückzunehmen, sondern dann kommt entweder so ein krasser gesundheitlicher Red Flag oder man trennt sich dann.
Ja.
Und kennst du das auch aus deinen Beratungen oder dieses Muster?
Es ist tatsächlich so ein bisschen, sie ist alles oder nichts denken, dass da an der Stelle sehr, sehr stark ist. Und das ist auch im Beruflichen so, dass du oft das Gefühl hast, die Frauen haben das Gefühl, sie können entweder gar nicht arbeiten oder nur in Vollzeit. Mhm. das ist das, was uns ja die, also was ja quasi Männern, die Väter sind, suggeriert wird. Du kannst gar nicht arbeiten oder Vollzeit. Mhm. Und das ist aber ja quasi zwischen, ich arbeite gar nicht und ich arbeite 40 Stunden, 30.000 Variationen dessen gibt, was ich tun kann. Und dass das ja noch nicht mal unbedingt immer linear sein muss. Das ist was, wo ich jedes Mal das Gefühl habe, da musst du erstmal so einzelne Glühbirnen in den Köpfen der Leute anzünden, so. Mhm. Ja, das ist jedes Mal, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich schnipse und dann geht da so ein Lichtlein an. Mhm. Weil, die Frage ist ja beispielsweise auch, was ist denn Teilzeit? Mhm. Ne? Wenn wir bei Frauen an Teilzeit denken, dann denken wir an 20, 25 Stunden. Mhm. Mein Mann arbeitet offiziell in Teilzeit, arbeitet 32 Stunden. Das ist quasi nur ein Arbeitstag von Vollzeit entfernt. Mhm. Es ist aber offiziell Teilzeit. Und das sind genau die 8 Stunden, die es uns hier im Familienalltag ermöglichen, dass ich eben nicht alles alleine machen muss. Mhm. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, dass die Anpassungen, die wir machen müssen, im Zweifelsfall nur ganz, ganz klein sein können und trotzdem einen riesigen Effekt haben. Mhm. Und das ist beispielsweise eben auch die Frage danach, muss es wirklich der 2. Urlaub im Jahr sein? Mhm. Oder bin ich am Ende übers gesamte Jahr gesehen nicht viel, viel erholter, wenn wir beide ein bisschen weniger arbeiten, uns dann vielleicht diesen 2. Urlaub im Jahr nicht leisten können, aber unterm Jahr viel, viel mehr Zeit und Ruhe haben für die Dinge, die wir eigentlich machen wollen.
Und wie kann man sich das genau vorstellen? Also ich, wenn jetzt alle HörerInnen, die uns dazu hören, denken, ja, ich bin genau in dem Prozess, kann man ein Coaching mit dir buchen, ein Mentoring, und dann hilfst du quasi einem durch diese Phase hindurch? Ist das so wöchentlich oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich habe Modelle, in denen arbeite ich halt tatsächlich mit solo-selbstständigen Frauen in Gruppenprogrammen ganz intensiv über 3 Monate. Mhm. Da treffen wir uns dann wirklich alle 2 Wochen zu Calls, in denen wir verschiedene Themen besprechen. Da geht es dann oft einfach auch so ein bisschen um die Hard Facts zum Thema Solo-Selbstständigkeit. So. Und dazwischen gibt es dann halt wöchentlich so Inputs von mir, so in Form von Arbeitspapieren. Ich habe aber auch eben die 1:1 Mentorings. Da ist es dann beispielsweise so, dass ich mich dann mit den Mentees einmal im Monat für 60 Minuten hinsetze. Und da besprechen wir dann wirklich oft so diese also härteren Veränderungsprozesse auch. Also all das, wo du merkst, okay, das kannst du jetzt nicht in so einem 15-Minuten-Input unterbringen, sondern da brauchst du so ein Stück weit tatsächlich so diese Coaching- oder Mentoring-Situation, in der du dir diesen Ball ein paar Mal hin und her wirfst, bevor es dann im Kopf so ein Stück weit Klick gemacht hat. Und auch das wird aber eben ergänzt dadurch, dass es jede Woche von mir einen Input gibt. Und der ist halt tatsächlich auch sehr individuell zugeschnitten. Mhm. Also ich habe Mentees, mit denen arbeite ich beispielsweise erstmal ganz grundsätzlich mit dem Komfortzonenmodell, also mit der Frage danach, okay, wo ist denn meine Komfortzone, wo fühle ich mich sicher und wie weit kann ich darüber hinausgehen, bevor es mich überfordert? Mhm. Und das sind dann so ganz simple und einfache Fragen wie, welche 3 Dinge kannst du diese Woche das zum allerersten Mal machen? Mhm. Also weil oft geht es ja am Ende des Tages in solchen Prozessen gar nicht unbedingt immer um die Sache an sich, sondern es geht eigentlich immer um die Frage, wie gehe ich mit Veränderungen um? Und wie lerne ich tatsächlich, mich selber wahrzunehmen und für mich selber einzustehen? So, und das ist halt dann im Grunde so ein bisschen alterniert mit so 15-minütigen Check-ins einmal die Woche. Das habe ich gerade zum Beispiel für unsere Podcast-Aufnahme vorhin gemacht. Habe ich mich mit einer Mentee für 20 Minuten hingesetzt und wir haben ganz kurz so ein bisschen über offene Fragen gesprochen, beziehungsweise sie hat mir einfach auch gesagt, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich merke, das ist total wirkmächtig, weil Mütter werden verdammt selten ehrlich gefragt, wie geht es dir gerade?
Total. Und wir machen jetzt ganz viel Werbung für Kelsey, also wirklich gerne. Ich glaube, was auch total wichtig ist, einerseits für mich als eine Frau mit einem neurodiversen Hirn, ich habe irgendwo gelesen zu diesem ADHS-Tipp, ein sprechendes Kalender. Das heißt, wenn du gerade selbstständig bist, vielleicht als Mutter isoliert und auch sonst ist es für ADHS-Menschen auch im Studium hilfreich, so diese Tagesziele, einfach jemanden zu haben, mit dem man das kurz mündlich hin und her, ja, einfach gesagt hat, heute mache ich das und das und das und der Mensch am Telefon sagt, ja, du machst das. Dieses Commitment, schon alleine das kann so viel effektiver sein, als einfach das aufzuschreiben. Und da kann ich mir vorstellen, dass so ein Mentoring wirklich eine super Sache ist. Was mir aber gerade so ein bisschen sich die Frage stellt, du hast zu Beginn beim Wort Mompreneur, hast du so diese Coachings erwähnt, die Frauen diesen Need aufdecken und ihnen was versprechen. Jetzt machst du aber Mentoring für Solo-Selbstständige. Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied für mich ist ganz klar tatsächlich die Mentalität, mit der ich da rangehe. Weil die Art von Coaching, die ich kennengelernt habe, als ich angefangen habe, war immer so dieses, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Und du musst in dich selber investieren und dann kommt das Geld tausendfach zurück. Und tatsächlich so diese komplette neoliberale Waagschale von, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Und da bin ich halt so ganz pragmatisch, dass ich sage, es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Und das ist quasi so auch einer der ersten Sätze, den meine Mentees immer von mir hören. Du wirst dich damit arrangieren müssen, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die gehen einfach nicht. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich denn das Beste aus dem machen, was ich habe? Und ich glaube, was mich da an der Stelle einfach unterscheidet, beziehungsweise warum ich mich dann am Ende dafür entschieden habe, es überhaupt zu machen. Ich habe da jahrelang mit gerungen. Ich wollte das im Grunde gar nicht machen, bis es mir quasi vor die Füße geschmissen wurde, weil die Leute mir immer dieselben Fragen gestellt haben, dass ich halt sage, du musst am Ende des Tages die Struktur halt trotzdem immer mitdenken. Du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Einflussbereich halt eben der einzige Faktor in diesem Ganzen ist, sondern du musst halt eben mitdenken, dass in dem Augenblick, in dem die Kita-Betreuung wegbricht, kannst du nicht arbeiten. Und dann tatsächlich zu sagen, okay, ich versuche innerhalb der Struktur das Beste aus dem zu machen, was geht, ohne davon auszugehen, dass wenn es nicht geht, dass es direkt mein eigenes Scheitern wäre. Das ist so das, worum es mir im Mentoring geht. Dass wir tatsächlich, weil die klassischen Mompreneur-Coachings, die suggerieren unterm Strich dann immer, wenn es bei dir nicht so funktioniert, wie ich dir das versprochen habe, dann hast du den Fehler gemacht. Das ist genau das, was ich damals gelernt habe. Ich habe es nicht genug gewollt. Aber das ist halt Bullshit. Sondern es gibt eine Struktur, die uns von außen limitiert und wir können in unserem Einflussbereich das Beste rausholen. Aber wir werden immer wieder an Punkte kommen, an denen wir feststellen, okay, das geht nicht. Und dann ist halt im Grunde die Frage, okay, was mache ich damit? Kann ich das akzeptieren? Kann ich tatsächlich meine Erwartungen darum herumbasteln? Oder was kann ich ändern, damit ich am Ende vielleicht tatsächlich feststelle, es geht doch. Aber ohne mich selber dabei irgendwie fertig zu machen oder mir selber irgendwie die Erwartungen anzuheften, die gar nicht meine sind.
Sehr schön. Also ich versuche kurz zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite das neoliberale Versprechen. Es ist alles eine Frage der Organisation und der eigenen Leistung. Auf der anderen Seite haben wir die erlernte Hilflosigkeit, wo wir sagen, alles funktioniert nicht, vorbei. Und irgendwo in der Mitte kommt die Kelsey und Ansätze und Gedanken, wie kommen wir da wieder raus? Und das genau. Ist ganz stark mit Erwartungen, dann hast du gesagt, Pause, sich einfach mal aus der Sache rausnehmen. Gibt es noch weitere solche Gedanken, die du uns lassen kannst, oder ist es vor allem diese Erwartungsmanagement?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen zusätzlich zum Erwartungsmanagement auch das Bewusstsein dafür, dass Ressourcen ungleich verteilt sind. Und dass ich, das ist mein Learning gewesen von Anfang an in der Selbstständigkeit. Ich hatte kein finanzielles Sicherheitsnetz. Ich hatte kein Vitamin B Sicherheitsnetz. Ich komme halt nicht aus irgendwie privilegierten Hintergründen. Dass natürlich Selbstständigkeit in meinem Fall schon ein Erfolg ist, wenn ich gerade so the bare minimum im Monat mache. Das ist eine Erkenntnis, da musste ich erstmal hinkommen. Weil der Maßstab, der uns immer gesetzt wird, ist quasi der, dass das Leute sind, denen geht das finanziell gut, die sind super gut abgesichert, die haben die nötigen Kontakte, die haben, mein Beispiel, ihre kleine Altstadtvilla in Hamburg-Eppendorf, so. Aber die sind halt nicht der Maßstab. Und das, glaube ich, in dieser ganzen Vereinbarkeitsdiskussion auch eben nochmal sich ganz klar vor Augen zu führen, dass Ressourcen unterschiedlich verteilt sind und dass die Familie, die sich die Hilfe beispielsweise dazu kaufen kann, nicht den Maßstab setzen darf für die Vereinbarkeitsdiskussion. Das ist am Ende des Tages auch ein Stück weit dann mein Credo im Mentoring, dass ich sage, wir schauen jetzt ganz konkret dahin, wo du deine Ressourcen hast und wo du, mit welchen Voraussetzungen du kommst und wie wir daraus am Ende tatsächlich was machen können. So.
Du machst einen perfekten Übergang zum Thema Privilegien. Du hast auch einen Post geschrieben, wo du dich über, ich weiß nicht, wie der Begriff war, du wirst ihn bestimmt jetzt nennen, aber ich mache jetzt einfach ein Beispiel, damit das lange Thema schnell verständlich wird für unsere HörerInnen. Wir haben eine Szene in der Kita. Zwei Frauen holen ihre Kinder ab, beide sind zu spät. Bei der einen wohlhabende Mutter wird mit gar kein Problem reagiert. Bei der anderen von armutsbetroffenen Mutter wird anders reagiert. Wie?
Das ist der Klassismus, der uns da vor die Füße fällt. Und zwar ist es tatsächlich dann eine Situation, in der die von Armut betroffene Mutter, die im Zweifelsfall sogar vielleicht migrantisch und alleinerziehend ist, dann nämlich direkt abgeurteilt wird. Weil man bei ihr nämlich davon ausgeht, du hast doch eh keinen Job, du hast doch eh kein Geld und es gibt doch quasi, also du bist doch als Alleinerziehende doppelt verantwortlich, wird dann direkt davon ausgegangen, dass sie sich diesen Fehler, dass man sich in der Zeit halt einfach auch mal vertut oder dass man irgendwo im Stau steht oder wie auch immer, dass ihr der gar nicht passieren darf. Wir gehen bei Menschen, die sozioökonomisch gut aufgestellt sind, viel, viel gnädiger mit Fehltritten um, als wir das mit Menschen tun, die tatsächlich quasi zur sogenannten Unterschicht gehören. Also zu den Leuten, die halt tatsächlich armutsbetroffen sind, die in Arbeit von Armut betroffen sind oder migrantisch sind.
Hast du weitere solche Beispiele, wie das ein bisschen mehr veranschaulicht gemacht werden kann?
Mein Lieblingsbeispiel ist ja tatsächlich die Brotdose in der Kita oder in der Schule. Weil du auch da super schön sehen kannst, wie wir mit unterschiedlichen familiären Voraussetzungen unterschiedlich umgehen. Weil die Brotdose, die quasi überläuft mit Obst und Gemüse und in Sternchen ausgestochenen Sandwichstückchen, da hängen wir halt nicht nur ein Mutterideal dran, sondern da gehen wir halt im Zweifelsfall halt eben auch davon aus, dass da tatsächlich ein Elternhaus dahinter steckt, wo beide in Arbeit sind, wo beide in irgendeiner Form akademisiert sind, die ihr Leben im Griff haben. Das ist so dieses Picture-Perfect-Family-Bild am Ende. Mhm. Und wenn dann aber tatsächlich quasi ein Kind mit Armutshintergrund in die Kita kommt und in der Brotdose tatsächlich das hat, was quasi für die armutsbetroffene Familie schon so absolut Luxus ist. Und dazu gehört beispielsweise das Schokobrötchen oder das Brot mit Nutella drauf. Wird das tatsächlich mit einer ganz anderen Abfälligkeit betrachtet. Also wenn dann das armutsbetroffene Kind kommt und dann das Nutella-Brot in der Brotdose hat oder vielleicht eine Banane und einen Schokoriegel, dann liegt der Schwerpunkt auf dem Schokoriegel, weil man sagt, ja, diese armen Menschen, die wissen sowieso nicht, wie sie A, mit ihrem Geld umgehen sollen, B, haben sie keine Ahnung von gesunder Ernährung, das arme, arme Kind. Kommt jetzt das Kind aus Hamburg-Eppendorf in die Kita mit der Brotdose, wo halt eben vielleicht auch ein Brot und ein Schokoriegel drin liegt, fällt der Schokoriegel gar nicht so auf. Weil man davon ausgeht, die Familie mit dem Geld, die Familie mit dem akademischen Hintergrund, die wissen das mit, die können das mit der Ernährung schon, denen müssen wir nicht sagen, was sie ihrem Kind zu essen geben sollen und was nicht. Und da wird dann quasi ein und derselbe Schokoriegel am Ende des Tages völlig unterschiedlich gewichtet, je nachdem, aus welchem sozioökonomischen Hintergrund die Familie kommt. Und das ist echt übel, weil das im Endeffekt am Ende des Tages nicht nur armutsbetroffenen Menschen abspricht, dass sie Ahnung von Ernährung hätten, sondern weil das Kinder vor allen Dingen eben auch unter den Druck gesetzt, sich quasi für sich und ihre Familie und ihre ganze Existenz schon zu rechtfertigen, bevor sie überhaupt begriffen haben, was Geld ist.
Das sind so unsichtbare, ich weiß gar nicht, Dinge, die Kinder halt spüren, oder?
Ja, es ist halt ein Druck, der da aufgebaut wird. Das ist ja im Grunde mit den Klamotten genau dasselbe. Weißt du, wenn die Teenie-Tochter aus Hamburg-Eppendorf mit der Stonewashed Ripped Jeans in die Schule kommt, da wird das ganz anders bewertet, als wenn halt tatsächlich der Teenie aus dem armutsbetroffenen Ghetto in einer kaputten Jeans in die Schule geht. Bei der Teenie-Tochter aus Hamburg-Eppendorf gilt es halt als schick. Bei dem armutsbetroffenen Teenie ist es nur ein weiteres Zeichen für vermeintliche Verwahrlosung. Also wir bewerten Dinge unterschiedlich, je nachdem, welchen finanziellen Kontext sie haben an der Stelle.
Total. Was ich auch so einleuchtend fand, ist, dass du mal geschrieben hast, man muss, also dieses Narrativ, das man auch oft liest auf Instagram, aber auch in Medien und in Gesprächen, so quasi, ach Mütter, seid weniger perfektionistisch, voll okay, wenn ihr euren Kids mal Zucker gebt oder sie mal vor das iPad setzt. Und dieses Loslassen vom Perfektionismus habe ich dann wie verstanden, muss Frau sich erstmal leisten können. Wie wirkt das auf dich, wenn du das so hörst? Ach, voll okay, wenn das Kind mal vor das iPad ist, mach dir keine Sorgen, chill.
Wie wirkt das? Das ist halt genau das. Man muss sich tatsächlich so ein Stück weit diese Laissez-faire-Haltung erstmal leisten können, weil je nachdem, wie dein persönliches sozioökonomisches Umfeld ist, unterstellen die Leute dir erstmal andere Dinge. Weißt du, bei der Familie mit zwei Akademikern, zwei Gehältern, dem Auto vor der Tür und dem Hund hinten im Garten, da gehen erstmal davon alle davon aus, dass dieses iPad nicht die Standardeinstellung der Kindheit ist. Es gehen erstmal alle davon aus, dass das iPad quasi im Rahmen dieser Kindheitsgestaltung nur eine Ausnahme ist und nicht die Regel. Sondern da gehen, unterstellen dann immer erstmal alle, dass das Kind sowieso genug Bewegung bekommt und sowieso genug gefördert wird. Bei der armutsbetroffenen Familie gehen erstmal alle davon aus, dass die mit ihren Kindern sowieso nichts anderes tun, als vor dem iPad zu sitzen. Weil man Armutsbetroffenen grundsätzlich unterstellt, schlechter ausgebildet zu sein, schlechter gebildet zu sein und im Endeffekt auch weniger kompetent in ihrer Alltagsgestaltung zu sein. Mhm. Weil wir tatsächlich Armut immer noch mit diesem Klischee von, ganz stumpf gesagt, dumm und ungepflegt verbinden. Mhm. Und da ist es dann so, dass du dir als armutsbetroffene Mutter das im Grunde nicht leisten kannst, auf die Krümel auf dem Esstisch zu pfeifen. Mhm. Weil in dem Augenblick, in dem dann jemand kommt und die sieht, du damit im Grunde nur das Klischee deiner Herkunft bestätigst. Während die Mutti aus Hamburg-Eppendorf, nichts gegen Mütter in Hamburg-Eppendorf, ne? Also so.
Meldet euch bei Kelsey für Coaching.
Aber die, weißt du, die Mutti, die aus dem Doppelakademiker, Doppelverdienerhaushalt kommt mit dem Auto und dem Hund hinten im Garten, die kann sich die Krümel leisten, weil halt alle erstmal davon ausgehen, dass sie ihr Leben sowieso im Griff hat. Und das ist die Schwierigkeit und das ist das, was mir aber auch eben in der Diskussion von oder in der Verhandlung von Mutterschaft, von Elternschaft auf Social Media ganz, ganz viel fehlt. Dass wir diese Tipps nicht pauschalisiert raushauen können und dann sagen können, nach mir die Sinnflut. Jetzt habe ich mich in Rage geredet.
I feel you, sind auch Themen, die sehr emotional sind, aber überhaupt kein Stress. Take your time, trink dein Wasser.
Wo habe ich denn jetzt den Faden verloren?
Du hast gesagt, wie wir die Mutterschaft verhandeln, ist oft, also in meinen Worten gesagt, wie zu wenig zu kurz gedacht und sehr oft halt einfach so voreingenommen und aus eigener Perspektive heraus. Hartnäckig. Cheers, geht's.
Also genau.
Wir können auch gerne eine Atemübung machen, das mache ich immer wieder gerne. Genau, das Verhandeln über die Mutterschaft, oft auf Instagram zu kurz gedacht und sehr selten kommen verschiedene Perspektiven mit rein, wie eben von Klassismus betroffene Familien.
Genau, gerade Klassismus ist etwas, was halt einfach in der Verhandlung von Mutterschaft auf Social Media nicht stattfindet. Wo einfach tatsächlich ausgeblendet wird, dass Familien sich beispielsweise so einen Thermomix einfach nicht leisten können. Mhm. Oder wo ausgeblendet wird, dass die Frage, wie das Kind gekleidet ist, am Ende des Tages in der Kita einen Unterschied darüber macht, ob mein Kind tatsächlich die zugewandte Förderung erhält, die es verdient, oder ob mein Kind sowieso als Problemfall abgestempelt wird. Mhm. Und dass dementsprechend so dieses entspannt euch mal und macht euch nicht so viel Stress etwas ist, das kann ich mir halt nur leisten, wenn quasi diese Laissez-faire-Haltung quasi nur die süße Eigenart meines sonst vollkommen vorbildlichen Lebensstils ist. Und wenn die Laissez-faire-Haltung am Ende nicht tatsächlich ein Klischee bedient, das mir aufgrund meines sozioökonomischen Hintergrundes sowieso permanent anheftet. Und das ist halt der Unterschied, über den wir aber auch nicht sprechen. Mhm. Und auf dem, also da wird Vereinbarkeit auf einer Ebene verhandelt, die ist gerade für arme oder armutsbetroffene Familien einfach nicht erreichbar. Mhm. Weil wir verhandeln Vereinbarkeit mit Thermomixen und Putzkräften und Babysittern. Während gerade die neuesten Kita-Reports aus Deutschland ganz klar zeigen, es sind vor allem die Kinder aus armutsbetroffenen Familien, die noch nicht mal einen Kita-Platz kriegen. Mhm. Und da fehlt mir tatsächlich die Diskussion. Da fehlt mir tatsächlich der Ansatz, der eben sagt, wir versuchen jetzt nicht, dieses strukturelle Problem damit zu verhandeln, dass wir quasi das Problem mit Geld bewerfen, sondern wir fangen ganz solidarisch mal an, darüber zu reden, dass wir faire Löhne für alle brauchen, dass wir kostenlose Kita-Plätze für alle brauchen, dass wir ausreichend ErzieherInnen und Kita-Plätze für alle brauchen. Das findet halt auf Instagram nicht statt. Sondern wir beklagen uns quasi permanent darüber, wie schlimm die Struktur ist und dass wir als Mütter sowieso alle verloren haben. Und ziehen uns gleichzeitig aber eben darauf zurück, dass so ein Thermomix das Kochen ja so viel vereinfachen würde.
Genau, ja, hier kommt
ja der Kranken. Es hilft halt der Krankenschwester im Schichtdienst, deren Gehalt im Zweifelsfall tatsächlich gerade so dafür reicht, um überhaupt eine warme Mahlzeit auf den Tisch zu stellen, auch nicht.
Also auch hier so ein bisschen dieser, du hast ein strukturelles Problem und wir haben die kapitalistische Lösung für dich mit dem Thermomix oder mit, auf Self-Care bezogen sind das ja so diese teuren Badekugeln und der Tee, die helfen, ja, die lösen all deine Probleme. Gib einfach noch mehr Geld aus, arbeite noch mehr, also berufstätig, Erwerbsarbeit und dann lösen wir das. Und die strukturellen Diskriminierungen werden oft einfach gar nicht eingesehen. Also wir sind ja ein bisschen dran, wir versuchen immer mehr, auch Klassismus wird auch immer mehr zu einem Thema im Mainstream. Und du hast gesagt, dass wir uns solidarisch zeigen sollen, dass das ein möglicher Weg ist. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber vielleicht hast du trotzdem einen Input. Alle, die jetzt zuhören und vielleicht nicht von Klassismus betroffen sind, hast du irgendeinen Hinweis, was man tun könnte, um beizutragen, dass sich da was ändert?
Also mein allerliebstes Lieblingsbeispiel, damit mache ich mich aber auch in der Regel immer am aller unbeliebtesten, sind ja die Fotos, die von FotografInnen in Kitas und Schule gemacht werden. Das ist hier zumindest ein Riesending, dass einmal im Jahr halt irgendwie der Kita-Fotograf oder die Schulfotografin kommt und dann werden alle Kinder abgelichtet und dann kannst du am Ende so Fotomappen kaufen. Es gibt auch immer mehr FotografInnen, die quasi einzelne Bilder zum Download anbieten, aber wir reden da halt trotzdem von einer Ausgabe, die für Familien, die von Armut betroffen sind, völlig ungeplant kommt oft, weil diese Termine meistens halt irgendwie frühestens im Abstand von 6 Wochen bekannt gegeben werden. Und B, per se im Zeitalter des Smartphones eigentlich auch völlig unnötig ist. Es ist ein reiner Luxusgegenstand, dieses Foto. Und es sind aber gerade die Familien, die da halt nicht drüber nachdenken müssen, ob sie sich das leisten können oder nicht, diejenigen, die total vehement hinterher sind, dass diese Termine stattfinden. Und die damit tatsächlich Familien immer wieder wirklich in Schwierigkeiten bringen. Weil es ist ja nicht nur quasi das Elternteil, das im Zweifelsfall der Kita-Leitung oder dem Fotografen gegenüber zugeben muss, ich kann es mir nicht leisten, sondern es ist auch das Kind, das im Zweifelsfall als einziges Kind in seiner Gruppe nicht fotografiert wird, weil sich die Eltern das Foto nicht leisten können. Und da dann beispielsweise zu sagen, hört zu, Leute, wir verzichten auf diese Termine. Oder wir legen einen solidarischen Pool an, wo quasi jeder so viel Geld reinschmeißt, wie er kann. Und wenn es dann bei der armutsbetroffenen Familie nur der symbolische Euro ist und dafür gibt dann die Doppelverdienerfamilie vielleicht tatsächlich 50, 60, 70 Euro dazu und dann bekommt jedes Kind quasi aus diesem Pool ein Gruppenfoto und ein Einzelfoto bezahlt. Das würde für armutsbetroffene Familien schon so viel ändern. Und es ist im Grunde eine einmal im Jahr Kleinigkeit. So.
Cool.
Das ist im Grunde mit Klassenfahrten etc. pp. Ähnlich. Wir führen diese Diskussion regelmäßig, dass die Ansprüche, die Eltern an Klassenfahrten stellen, immer größer werden. Das muss immer weiter weggehen, das Programm muss immer ausgefeilter werden. Also ich habe 2009 für meine Studienfahrt damals ursprünglich, hätte ich glaube ich 600 Euro oder so bezahlen müssen. Konnte sie selber nicht bezahlen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr zu Hause gelebt habe und neben dem Abi nicht arbeiten gehen konnte. Hatte das Glück, dass der Förderverein das bezahlt. Ja, bei dem, was wir in der Studienfahrt gemacht haben, frage ich mich, warum es die 600-Euro-Fahrt nach da frage ich mich, warum es die 600-Euro-Fahrt nach Wien zwingend sein musste, wenn wir nicht tatsächlich vielleicht einfach in so einer Tagesfahrt auch hier 3, 4 Museen uns hätten angucken können. So. Also von großem historischen Wert war das, was wir gemacht haben, auch nicht. Und da dann vielleicht tatsächlich als Familie, die nicht drüber nachdenken muss, mal so einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, okay, was von dem, was ich von der Klassenfahrt erwarte, kann ich meinem Kind vielleicht selber ermöglichen und kann dafür in meinem Anspruch an die Klassenfahrt quasi runtergehen, damit es für andere Kinder nicht so teuer wird. Das wäre halt eben auch, es ist eine verhältnismäßig Kleinigkeit. Wir reden von was? 3 Klassenfahrten, 4 Klassenfahrten im ganzen Schulleben? Es schadet keinem Kind, wenn es eine Klassenfahrt weniger mitmacht. Es schadet aber einem Kind, wenn es als einziges Kind eine Klassenfahrt weniger mitmacht. Und das ist es halt einfach am Ende des Tages. Dass ganz oft, gerade auch im Bildungssystem, armutsbetroffene Kinder ausgegrenzt werden, weil die Erwartungen von Eltern, die sich das Geld halt eben nicht in einzelne Budgets aufteilen müssen, so verdammt hoch sind mittlerweile.
Hast du, ich finde das sehr, sehr, ja, ein sehr schönes Beispiel. Gibt's noch mehr so Stories, die du vielleicht erlebt hast oder die, ja, so als Inspiration dienen können, so kleine Dinge, die wir im Alltag ändern können, jetzt beyond politische Forderungen und ich glaube auch schon diese Reflexionsarbeit, dass das, was für mich vielleicht als cool und unperfekt wirkt, eben so Zucker, was Süßes mal geben oder iPad, für andere Familien und vor allem auch für Kinder ein Stigma und eine innere Verletzung sein kann. Ich glaube, das löst schon unglaublich viel aus. Und dafür danke für deine Zeit und dass du auch darüber sprichst und darüber schreibst. Aber hast du vielleicht noch irgendeine andere, ein Beispiel oder eine Anekdote, was man da so konkret ja machen kann, um das Ganze ein bisschen zu verändern?
Also was ich ja zum Beispiel als Kind immer furchtbar unangenehm fand, war so diese Situation, dass dann in den Sommerferien sich dann irgendwie die Klicken zusammengetan haben und zusammen ins Freibad gegangen sind. Und dann quasi immer automatisch vorausgesetzt wurde, dass halt jedes Kind tatsächlich auch quasi, damals waren es noch 10 Mark, 10 Mark an Taschengeld quasi mitgekriegt hat, um sich da dann den Tag irgendwie mit Pommes und so über Wasser halten zu können. Und da finde ich, als Familie, die sich das dann vielleicht besser leisten kann, einfach auch nochmal im Blick zu haben, woher kommen die Kinder, mit denen meine Kinder befreundet sind? Kann ich wirklich davon ausgehen, dass alle Familien ähnlich aufgestellt sind wie wir? Oder sage ich beispielsweise, hey, ich schreibe dann die Mutter, bei der ich weiß, die kann sich das nicht so gut leisten, schreibe ich an und sage, hör zu, die Kids wollen ins Freibad, ich lade euch alle ein. So, mach dir keine Sorgen, ne? Wir machen das. Oft haben die Leute Angst, dass es total gönnerhaft rüberkommt. Das ist so das, da habe ich mit Nora Imlau zum Beispiel auch schon drüber gesprochen, dass sie sagte, sie würde gerne mehr zurückgeben. Sie hat aber oft Angst, ne, so, dass das so gönnerhaft wirkt. Wir haben da in einer Kommentarspalte auf Instagram einen Austausch drüber gehabt. Oft hat man erstmal die Angst, dass das gönnerhaft rüberkommt. Aber tatsächlich sind viele armutsbetroffene Familien total froh und dankbar, wenn es um ihre Kinder geht. Weil armutsbetroffene Eltern haben selten ein Problem damit, das Geld für ihre Kinder anzunehmen. Für mich selber wäre das eine völlig andere Geschichte. So, ne? Aber für mein Kind wäre das halt zum Beispiel, also wäre das weniger ein Problem gewesen. Das war während der Krebserkrankung so. Ne, ich habe ja während der Krebserkrankung dann kein Geld verdient, bin aber dadurch, dass halt das deutsche Sozialsystem der Selbstständigen gegenüber einfach echt ein bisschen mies ist, durch sämtliche sozialen Netze gefallen. Weil man halt quasi immer den Durchschnitt des Vorjahres angelegt hat und ich dann immer so 50 Euro drüber war, so. Für mich selber Geld anzunehmen mit der Zeit war total schwer. Das war ein total mieses Gefühl. Aber für die Kinder, ich habe dann Pakete von Bekannten bekommen, wo dann Spielzeug für die Kinder drin war oder so. Das war ein ganz anderes Thema. Weil da kickt der Stolz nicht so. Da kannst du deinen eigenen Stolz halt besser runterschlucken. Und ich glaube, das geht ganz vielen armutsbetroffenen Familien so. Dass solange es ihren Kindern gut geht, sie damit halt auch gut umgehen können. So, und es gibt dann ja im Zweifelsfall auch die Möglichkeit, das nicht so offensichtlich zu machen. Dann gebe ich meinem Kind halt einfach 10 Euro mehr mit und sag, du, hier im Freibad lad mal deine Freundin, deinen Freund halt auf die Pommes mal mit ein. So. Na, also man kann das ja im Zweifelsfall dann einfach auch die Kinder untereinander machen lassen, weil die da noch ganz, die gehen da noch viel in Krampf damit um als wir selber. So. Ja. Und ich glaube, da fängt es halt einfach schon an, sich bei solchen Kleinigkeiten mal zu fragen, unterstelle ich gerade, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben wie ich selber? Oder kann ich tatsächlich wirklich für jemanden, von dem ich vielleicht sogar weiß, dass er die Voraussetzungen nicht hat, gerade einfach mit 5 oder 10 Euro mehr in meinem Budget den Tag tatsächlich entscheidend besser machen. Das ist zum Beispiel so hier, Kita und Kindergeburtstage. Liebe Eltern, hört auf, diese furchtbar überteuerten, vollgepackten Geschenktüten für die Gastkinder zu packen. Mhm. Weil, abgesehen davon, dass ich sowieso irgendwie immer total seltsam finde, wenn dann Gastkinder beschenkter nach Hause gehen, als das Kind, das eigentlich Geburtstag gefeiert hat, ist es für Eltern aus mit Armutshintergrund eine super, super schwierige Situation. Weil du schneidest dir diesen Kindergeburtstag im Zweifelsfall halt eh schon aus den Rippen. Und wenn du dann weißt, dass im Grunde jedes Gastkind kommt mit der Erwartung, dass es halt am Ende so ein Geschenkebeutel voll mit Kleinkram mit nach Hause kriegt, ja, der Kleinkram summiert sich halt eben auch auf 50 Euro hoch. Und 50 Euro sind halt für armutsbetroffene Familien eine ganz verdammt viel große Stange Geld. So. Mhm. Und da tatsächlich quasi, ne, da sind wir wieder bei diesem Circle of Influence, in meinem eigenen Einflussbereich tatsächlich einfach darauf zu achten, dass ich nicht irgendwelche Normen reproduziere oder Ideale setze, die nicht für alle gleichzeitig erreichbar sind, das macht halt schon unglaublich viel aus. Wir müssen dafür nicht das Armutsproblem der Gesellschaft an sich lösen. Wir können in unserem eigenen, in unserer eigenen Peer Group schon die Dinge zum Gunsten der Leute verändern, die es halt gerade nicht so einfach haben.
Total schön zusammengefasst. Und ich denke auch, da habe ich auch in Episoden über Antirassismus auch so die Tatsache zu schauen, mit welchen Kindern spielt denn mein Kind? Mit welchen Familien tausche ich mich aus bei Elternabenden oder bei solchen Schulanlässen? Sehr oft sind ja so People oder Kids of Color, die in einer Gruppe spielen und die Weißen zusammen. Und auch hier, ich meine, klar, man kann das nicht beeinflussen, mit wem Kinder spielen, das ist schwierig, weil die entscheiden das selber. Aber bis zu einem gewissen Grad bin ich ja auch Vorbild und da auch ein bisschen reflektiert an die Sache herangehen, mit wem spreche ich, mit wem bin ich freundlich, mit wem ist Smalltalk, was sind so meine Netzwerke. Ich glaube, das sind auch.
Da ist zum Beispiel Schulwahl einfach ein Thema, über das ich ganz, ganz viel rede. Mhm. Dass da, wo halt du beobachtest es, da, wo die Schulwahl frei möglich ist, weil oft, mittlerweile ist es ja oft so, dass die Schulen einfach zu klein sind, als dass sie für die Schülerzahlen ihres Bezirks ausgelegt werden, wären. Aber da, wo Eltern die Schulen frei wählen können, ist zu beobachten, dass Eltern aus akademisierten Niveaus, aus akademisierten Milieus, ihre Kinder tatsächlich auf Schulen schicken, wo sehr viele Familien sind, die sind wie sie selber. Mhm. Und dass, selbst wenn die Schule quasi direkt nebenan ist, sobald die Schule einen gewissen Anteil an MigrantInnen hat und an Kindern aus Familien mit Armutshintergrund, dass Eltern aus akademisierten Milieus diese Schulen nicht für den Schulbesuch in Erwägung ziehen, sondern dass sie ihre Kinder im Zweifelsfall lieber quer durch die Stadt fahren, als dass ihr Kind tatsächlich mit anderen Kindern aus weniger gut gestellten Milieus zusammen zur Schule geht. Viele Eltern machen das noch nicht mal bewusst. Das ist so, dass wenn ich das sage, wird mir immer unterstellt, ich würde allen unterstellen, dass sie schlechte Menschen wären. Aber das tue ich an der Stelle gar nicht, weil das ist oft gar keine bewusste Entscheidung. Sondern das ist so eine Sache der Sozialisation. Mhm. Uns wird halt beigebracht, uns an unserem eigenen Milieu zu orientieren. Und wir werden halt in den Medien permanent vollgeballert mit diesen Vorurteilen, dass unser Kind quasi zum Bildungsabsteiger werden würde, wenn es halt an keine gute Schule kommt. Aber es ist halt Quatsch. Mhm. Es ist halt an der Stelle Quatsch, nur weil dein Kind tatsächlich an eine Schule geht mit einem hohen Anteil an Migration und einem hohen Anteil an armutsbetroffenen Familien, landet dein Kind nicht automatisch mit der Bierflasche in der Gosse. Also da müssen wir jetzt einfach mal so ganz realistisch bleiben, sondern da spielt das eigene Elternhaus im Bildungssystem einfach immer noch eine viel zu große Rolle für. Aber ich als Familie, die diese Schule tatsächlich dann bewusst in Erwägung zieht, kann halt trotzdem einen Unterschied machen für die Kinder, mit denen mein Kind dann Kontakt hat. Mhm. So, weil das ist, ich sage immer, ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mit 16 meinen Mann und damit meine Schwiegermutter kennenzulernen. Mhm. Weil ja, mein Mann ist auch ein ziemlich guter Einfluss, das will ich an der Stelle nicht bestreiten, aber tatsächlich der Gamechanger in der ganzen Sache war meine Schwiegermutter.
Spannend.
Die gesagt hat, sie hat sich damals gesagt, sie will nicht die Nächste sein, die dieses Kind im Stich lässt und hat tatsächlich dann, unabhängig davon, ob ihr Sohn und ich zusammengeblieben wären oder nicht, mir schlicht und ergreifend meinen Schulabschluss finanziert. Also im Rahmen, wie es ihr möglich war. Und sie ist halt 2 Jahre, nachdem mein Mann und ich uns kennengelernt haben, verwitwet. Also sie hat dann selber im Endeffekt quasi so einen Rough Patch gehittet, ne? Aber ihr war es trotzdem wichtig, dass ich halt tatsächlich die Möglichkeiten habe, mich angemessen einzukleiden, tatsächlich an Studienfahrten teilzunehmen, beziehungsweise zumindest mir zu helfen, ne, beim Förderverein den entsprechenden Antrag zu stellen. Sie ist diejenige, die mit mir zwischendurch einkaufen gegangen ist, wenn das Geld am Ende des Monats nicht gereicht hat. Hm. Und wir haben als Eltern, die sich das heutzutage dann leisten können, andere zu unterstützen, tatsächlich vielleicht nicht die Macht, die ganze Struktur auf den Kopf zu stellen. Aber wir können für ein Kind den entscheidenden Unterschied machen. Und dieses eine Kind kann dann tatsächlich als Erwachsene vielleicht viel mehr Welten bewegen, als uns das an der Stelle bewusst ist. Und das ist das, wo ich heute sage, ich wäre gar nicht in der Möglichkeit, mit dir jetzt hier zu sitzen und über Klassismus zu sprechen, wenn ich meine Schwiegermutter nicht gehabt hätte. Mhm. Weil wer weiß, wo ich heute wäre und wo ich mich im Zweifelsfall heute kaputt machen müsste, wenn es nicht diese eine Person gegeben hätte, die gesagt hat, hör zu, ich halte dir die Tür auf. Mm.
So schön, danke. Du hast eigentlich jetzt wie eine Frage beantwortet, die ich so formulieren wollte, weil wir kommen zum Schluss, es ist so schnell vorbei. Und ich würde wie so versuchen zu rekapitulieren, also wir sprachen über Klassismus, über darüber, wie wir Mutterschaft verhandeln. Wir sprachen auch über diese erlernte Hilflosigkeit und über deine Arbeit als Mentorin und den Fokus auf Circle of Influence. Wie bist du da gelandet? Weil du bist ja von Armut betroffen oder du warst es. Und woher nimmst du eben nebst deiner Schwiegermutter die Kraft mit deiner Vorgeschichte, mit all dem Vereinbarkeitsstruggle, das viele privilegierte Frauen eh schon irgendwie aus den Socken haut? Wie bist du zu dem gekommen, zu der Arbeit als Mentorin und zu dem, was du auch auf Instagram machst?
Es gab für mich quasi immer eine Wahrheit, die im Grunde auch der Grund dafür war, warum ich immer schreiben wollte. Ich wusste mit 12, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen will, dass ich schreibe. Und diese Wahrheit war, ich bin niemals alleine mit dem, was mir passiert. Egal, was mich beschäftigt, egal, was mir passiert, ich bin niemals alleine damit, sondern es gibt immer mindestens eine zweite Person, der es genauso geht wie mir. Und das ist bis heute für mich der Antrieb, die Dinge zu tun, die ich tue und auch da, wo es hart ist, weiterzumachen. Mhm. Weil das, was gerade Armutsbetroffene oder so wie ich von Gewaltbetroffene immer wieder denken oder wo man immer wieder reintappt in die Falle, ist so dieses Gefühl, alleine zu sein. Die einzige Person zu sein, der es so schlecht geht. Und das ist halt de facto nicht wahr, sondern es gibt immer mindestens eine zweite Person, die in einer ganz ähnlichen oder sogar in der gleichen Situation ist wie du. Und da habe ich für mich immer die Kraft rausgezogen zu sagen, und genau für diese andere Person mache ich jetzt weiter. Genau für diese andere Person spreche ich über die Dinge und schreibe ich über die Dinge, die ich erlebe, die mir passiert sind, die ich denke. Weil ich weiß, dass es für jemand anderen, der in genau der gleichen Situation ist, genau der Input sein kann, der quasi das an dem richtigen Rädchen dreht und der an der Stelle die Situation entscheidend verändert. Und wenn es halt wirklich nur um des Gefühls ist, ich bin nicht alleine.
So schön. Und sag mal, in deinen Coachings ist, wie ist da das Verhältnis von deiner Zielgruppe? Sind das Frauen, die von Armut betroffen sind oder sind das Mittelschicht, Frauen vor allem, die sich das auch leisten können? Wie sieht das aus?
Ich habe mittlerweile, also ich habe in der Mehrheit Bildungsaussteigerinnen dabei. Also das ist das tatsächlich, viele haben einen sehr ähnlichen Hintergrund, aber haben ähnlich wie ich es tatsächlich aber am Ende des Tages geschafft, sich auch quasi auf ein Niveau hochzuarbeiten, dass sie halt gut klarkommen und dass sie sich das eben auch leisten können. Mhm. So, ich habe aber eben auch, weil ich immer wieder auch in Kontakt bin mit Frauen, die halt nach wie vor strugglen, beispielsweise für das Gruppenmentoring auch immer einen Stipendienplatz, schön, den ich kostenlos vergebe, weil ich selber sage, als ich damals angefangen habe mit der Selbstständigkeit und die Hilfe am meisten gebraucht hätte, konnte ich mir noch nicht mal irgendwelche Tickets für 20 Euro leisten. Und für diese Frauen mache ich heutzutage dann immer einen Stipendienplatz auf, bei dem ich sage, du musst mir dafür nichts geben, du musst also viele haben ja dann so einen Bonusbeitrag zumindest. Mhm. Ich sage, der ist völlig kostenlos, einfach nur, weil ich zurückgeben will, was ich halt im Laufe der letzten 7 Jahre eben auch an Großzügigkeit erfahren habe. Mhm. Und weil ich halt weiß, ohne meine Schwiegermutter wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin.
Ich hoffe, die Schwiegermutter bekommt das mit und wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes deine all deine Angebote verlinken. Liebe Kelsey, gibt es noch, wir haben so viel, bist du auch neurodivers, also ja. Dein Hirn? Wir haben ja. Sehr vieles angerissen und gibt es noch irgendwas, das du loswerden möchtest? Das vielleicht noch vergessen ging.
Ich glaube, mir ist einfach nochmal wichtig festzuhalten, dass am Ende des Tages keiner von uns aufgrund seiner Privilegien in irgendeiner Form ein schlechter Mensch wäre und dass Privilegien haben per se nichts Schlechtes ist und dass es okay ist, diese Privilegien für sich auch zu nutzen, solange ich in der Art und Weise, wie ich sie für mich nutze und wie ich damit umgehe, die Situation für andere nicht noch schlimmer mache. Und ich glaube, das ist am Ende quasi die Quintessenz dieser ganzen Privilegiendiskussion. Es ist nicht schlimm, dass du dir den Thermomix leisten kannst. Mhm. Es wäre nur cool, wenn du es für armutsbetroffene Familien nicht noch schlechter machst, indem du behauptest, dass es für alle einfach wäre.
Also nicht unbedingt die Situation verbessern für andere, sondern einfach mal nicht schlechter machen. Da bist du schon.
Das wäre happy. Schon mal ein großer Anfang.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Arbeit. Ich freue mich drauf, dich weiterhin zu verfolgen, das Gespräch auf mich wirken lassen und vielen, vielen Dank und alles Gute dir.
Ich danke dir.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.